Ich bin nicht berufen, in die Geschehnisse, die sich in diesem Haus zutragen, einzugreifen. Noch war ich jemals befugt, Einfluss zu nehmen auf die Geschicke der Menschen, die darin leben. Noch steht es mir zu, ein Urteil über Geschehnisse, Geschicke und Menschen abzugeben. Meine Aufgabe bescheidet sich darin, die Vorgänge im Inneren jenes Hauses und im Inneren seiner Menschen wahrzunehmen, sie zu durchdringen, sie zu erinnern und sie aufzubewahren. Dies ist keine leichte Aufgabe. Bisweilen nämlich, auch nach so langer Zeit noch, bin selbst ich nicht vor der Versuchung gefeit, zu verfluchen oder zu frohlocken. Droht Bedauern, Zorn, Lust, Schmerz, Freude und Mitgefühl über mich zu kommen und mich zu erfüllen. Die Versuchung wird stärker und bisweilen, das gestehe ich, wird sie stärker als ich. Der Mann, der nach jenen Menschen in dem Haus zu wohnen kam, welche zu meiner großen Freude den barocken Altar im Flur wieder aufgestellt und den geometrischen Garten wieder angelegt hatten, führte mich von Anbeginn in Versuchung, schon als er sich dem Haus zum ersten Mal näherte und danach noch unzählige Male. Ich schließe nicht aus, dass es sein Name war, der mich in seinen Bann zog und mich an seinem Schicksal mehr Anteil nehmen ließ als an dem Schicksal der Menschen, die vor ihm dieses Haus bewohnt hatten, mehr Anteil nehmen ließ, als mir zustand. Sein Name und sein engelsgleiches Gesicht waren es zu Anfang, eine kleine Weile später schon nicht mehr. Er näherte sich von der rückwärtigen, dem Bach zugewandten Seite. Er schritt die Mauer entlang, die linke, von mir aus betrachtet. Vor den Blüten des Apfelbaumes hielt er inne, umkreiste den Teich in der Mitte des Gartens, inmitten des niedrigen, struppigen, immergrünen Heckengevierts. Seine Augen glänzten, sein Blick streute Neugier auf den gekieselten Weg und auf die Büschel grün, die sich da und dort hervordrängten, indes er schnuppernd den Erdgeruch des verwahrlosten Blumenbeets in sich aufsog, in dem eine rote Tulpe einsam verblasste. Ich verharrte reglos. Da wurde er meiner gewahr, als er sich zögernd auf das Tor zubewegte, welches, ganz aus der Mitte geraten, von nirgendwoher, nirgendwohin führte, von keiner Mauer begrenzt. Er schenkte mir einen Blick, der Ungläubigkeit und Belustigung spiegelte, und ein Innewerden. Er nickte mir zu und hob die rechte Hand zum Gruß, während seine linke fest ein schwarzes Büchlein umschloss und einen schwarzen Füllfederhalter. Er umkreiste das Tor, dann drückte er auf die Klinke, stemmte sich gegen einen der beiden schweren Flügel aus kunstvoll geranktem Eisen, der sich alsbald quietschend öffnete, und schritt unter dem Torbogen durch, noch immer erfüllt von dem leisen Gefühl des Innewerdens. Er spähte durch ein Fenster. Den Efeu beiseite schiebend, vernahm er das grobe Rascheln dürrer Blätter und spürte den rau reibenden Kitzel von altem Staub in der Nase. Andern Tags kehrte er wieder, von der vorderen, schönen, der Straße zugewandten Seite diesmal und im Besitz der Schlüssel. Während er das Gartentor aufschloss, langsam den geschwungenen Weg zum Haus ging, die wenigen Stufen zur Tür hinaufstieg und den zweiten Schlüssel im Schloss herumdrehte, war ein Blick aus hellgrünen, von Sehnsucht verengten Augen durch eine Fensterscheibe des Hauses gegenüber auf ihn gerichtet. Der Mann war jung und von mittlerer Größe. Er duckte sich, als er ins Haus trat. Die schmale, steinerne Treppe wand sich, steil nach oben und steil nach unten, den kleinen, niedrigen Räumen zu, die sich ineinander verschachtelten und eng aneinander kauerten, wie um nicht zu frieren, wie um besser tuscheln zu können. Der junge Mann trug das Haar in einer Art frisiert, die seinem Kopf etwas aus der Mode Geratenes verlieh, so wie auch die Art der Kleidung seine Gestalt urgroßväterlich anmuten ließ. Seine Augen glänzten hellbraun, seine Wangen leuchteten glatt und rosig angehaucht, wie seine Stirn. Er verwunderte sich über den barocken Altar en Miniatur im Treppenaufgang, der an die Zeiten erinnerte, als Mönche das Haus bewohnten. Entzückt sog er den süß-säuerlich-bräunlichen Geruch ein, der ihm entgegenkroch und ihn einhüllte. Den Geruch von wintergelagerten, eingekochten, entsafteten, kompottierten Äpfeln und Birnen. Den Geruch, welchen die Mauern durch die 3 Jahrhunderte porentief in sich aufgenommen hatten. Entzückte sich sodann über die niedrig sich kauernden Räume und das spärliche Licht, welches die kleinen Fenster einließen. Kein Haus für einen Maler, ein Haus für einen Dichter. Maler brauchen Licht, Dichter nicht. Sein frisch in Worte gefasster, dunkler Gedanke gefiel ihm. Er gefiel ihm, während er ihn abermals dachte, sogar ganz außerordentlich und füllte ihn mit nicht wenig schüchternem Stolz. Kein Haus für einen Maler, ein Haus für einen Dichter. Maler brauchen Licht, Dichter nicht. Von seinen eigenen Worten beflügelt, lief er geduckt die Treppe nach unten, entzückte sich über die geräumige, in verwunderlicher Vollkommenheit eingerichtete Werkstatt, lief wieder nach oben, ließ seinen Blick über die Möbelstücke schweifen, welche im Stil der Zeit seiner Urgroßväter gefertigt waren und in Vollkommenheit zu seiner Frisur und seiner Kleidung passten, wob all das in den Gedanken ein, der ihn noch immer erfüllte. Den Gedanken trug er mit sich in den winzigen Raum, der den Bewohnern des Hauses seit jeher zur persönlichen Pflege und Reinigung diente. Hier brach er von Neuem in stumme Verzückung aus. Der rotsamtene Teppich und die zarten Rosen auf dem irdenen Nachttopf, die blauen Blumen auf dem weißen Porzellan des Wasserklosetts, schließlich die leicht vergilbte Badewanne auf zierlich goldenen Füßchen. Er konnte nicht an sich halten, sie zu besteigen, seinen Nacken auf ihren wulstigen Rand zu betten und, verwundert über ihre unerwartete Tiefe, liebevoll die einstmals goldenen Wasserhähne zu betasten. Kalt, warm.
Thank you.
Ein Haus für einen Maler, ein Haus für einen Dichter. Maler brauchen Licht, Dichter nicht. In seinen Gedanken versunken, gelangte er schließlich ins Schlafgemach, gewahrte die zwei Fenster, eins sich ans andere schmiegend, und die leicht erhabenen Holzhäupter der Betten, die es ihnen gleichtaten. Auf dem Bett, das näher zum Fenster stand, ließ er sich nieder. Eine Staubwolke hob sich von der goldseiden gesteppten Decke, die über beide Betten gebreitet lag. Er schlug sein schwarzes Büchlein auf und zückte die Füllfeder. Mit einer Geste, die mich erneut an die Zeit seiner Urgroßväter erinnerte, die Finger seiner linken Hand als fünf gezackten Kamm gebrauchend, strich er zwei lange Haarsträhnen zurück, welche vornübergefallen seine glatte Stirn kitzelten. Und aus seinem Inneren drängte noch immer der Gedanke gegen die glatte Stirn, drängte voll Ungeduld aus dieser heraus. Nun endlich schrieb er den Gedanken nieder. Die Feder glitt über das Papier. Mit dem vertrauten, leisen Kratzen, das ihn freudig erregte und beruhigte zugleich, hinterließ sie, feuchtglänzend, eine dunkelblaue Spur. Just in diesem Augenblick trat die Sonne hinter einer Wolke hervor und warf, von Süden her, einen dünnen Strahl auf die dunkelblaue Tintenspur, welche der Gedanke, Wort und Satz geworden, zurückgelassen hatte. Der junge Mann starrte den Gedanken an, wie er allmählich in der Sonne trocknete, die nun das Büchlein, das Bett, das ganze Gemach in hell goldenes Licht tauchte. Er starrte ihn an, wie er, während er trocknete, all seinen Glanz verlor. Desgleichen verlor er all seine Tiefe und all seinen Sinn. Warum war ihm der Gedanke so wahr, so einzigartig erschienen? Matt und flach lag er nun vor ihm, im Licht der Mittagssonne, und erfüllte ihn mit nichts. Allmählich wandelte sich dieses Nichts in einen ziehenden Schmerz von Enttäuschtsein und Sehnsucht, in einen Schmerz, um welchen ich wusste, den mitzuempfinden ich mir jedoch versagte, weil es nicht zu meiner Aufgabe gehörte, Schmerz zu empfinden. Der junge Mann klappte sein Büchlein zu und starrte auf die über ihm sich wölbende Decke, von welcher der dreiarmige Luster aus Messing hing, mit den drei Glühbirnen von den drei gläsernen Spitzenhäubchen umhüllt. Der Luster erschien ihm dreifaltig, im drei gefalteten, holzgefassten Spiegel, dem Bett gegenüber, vor welchem halb abgebrannt die Kerze stand, in einem Leuchter aus Messing. Von neuem öffnete er sein Büchlein, durchstrich bedächtig den Gedanken, den er vorhin zu Papier gebracht hatte. Kein Haus für einen Maler, ein Haus für einen Dichter. Maler brauchen Licht, Dichter nicht. Die Sonne beschien den durchstrichenen Gedanken und trocknete ihn endgültig aus, erinnerte ihn an andere, an frühere Gedanken, ließ ihn blättern, frühere Gedanken finden, gleichermaßen vertrocknet, mit gleicher Sorgfalt durchgestrichen. Wunder! Ich sah in den Garten, da watschelte eine riesige Ente über den sanft geschwungenen Sandweg. Verzeihung, sie watschelte nicht, sie promenierte. Stolz wackelte ihr dunkelgrüner Kopf, schnappte ihr maisgelber Schnabel dann und wann nach etwas Essbarem, plusterte sich ihr Gefieder auf, wie um bescheiden anzudeuten, dass mehr in ihr stecke, als man ihr auf den ersten Blick zugetraut hätte. Das musste ja wohl tatsächlich der Fall sein, gab es doch weithin niemanden, der Enten hielt. Und wie war sie über die Mauer gelangt, die den Garten umgab? Sie probierte, welches Bild sie in der umgekippten Regentonne abgab, entschied sich, auf der besonnten Bank ins rechte Licht zu setzen. Da ließ sie sich nun, stolz und prächtig, von der Morgensonne den weiß-schwarz gefleckten Bauch wärmen. »Na, ihr Maler, Fotografen, Bildhauer, wo bleibt ihr?« Glaubt ihr, ich bleibe den ganzen Tag so sitzen? Lichtblick. Tröpfchenweise nieselt Sonne durch den Nebel. Weiß blendet sie mich und frostig hüllt sie mich ein in warme, weiche Watte. Die warm-weiche Watte reißt, dahinter taucht ein Hügel auf, grün, weiß, braun gefleckt. Jemand hat seinen Pinsel in Sonne getaucht und einmal kurz darüber gewischt. Doch schon ergraut das warm-weiche Wattegrün, entschwindet im nasskalten Nebel, grau, mit lichtlosen Tropfen, die mir entgegennieseln. Der junge Mann sah auf, blickte in den dreifaltigen Spiegel, sah darin die halb abgebrannte Kerze, die erstarrten Tropfen ehemals flüssigen Wachses. Etwas tropfte durch seinen Sinn. Er fasste es in Worte und schrieb es auf. Altar, Altar der Liebe. Leicht klopfte er auf das leere Bett neben sich, von dem sich eine Staubwolke hob, und sein Blick fiel durch den Staub hindurch in die Ecke links neben dem geflügelten Spiegel auf die betagte Nähmaschine. Singer las er auf ihrem schwarzen, auf Holz sich stützenden plumpen Leib, und schon spürte er, wie Singers Nähmaschine gleichmäßig und unerbittlich durch seine eben noch so erhabenen Worte ratterte, diese bloßstellte und erniedrigte. Geschwind durchstrich er seine Worte wieder. Altar, Altar der Liebe. Mit mutlos hängenden Schultern erhob sich der junge Mann. Da entdeckte er die Tür. Die weiße Tür, die sich von der weißen Wand nur durch die Schattenfuge abhob, durch die eiserne Klinke und den eisernen Schlüssel. Die Tür trennte das Schlafgemach von der kleinen Kammer. Voll Neugier öffnete er sie. Er spähte hinein, er trat über die Schwelle. Obgleich nur durch das winzige Fenster erhellt, obgleich beinahe dunkel, erhellte die Kammer sein Gemüt. Bilder und Empfindungen durchströmten ihn, stimmten ihn heiter und ein wenig ungeduldig. Bilder und Empfindungen, die er in sich einschloss, so wie er nun sich in die Kammer einschloss.